schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt zur 48. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und auch heute sind die üblichen vier Exilanten mal wieder rund um die Republik verteilt und werden über den Verein reden. Und das heißt, der Jan sitzt in München.
Hallo zusammen.
Der Moritz in Köln.
Abend.
Und der Tim in Berlin.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ich bin der Lukas und ich sitze auch heute wieder in Köln. Und dann wollen wir direkt mal starten. Heute der Aufnahmetag ist der 27. Januar und warum das ein wichtiges Datum ist, das erklärt euch jetzt der Jan nochmal.
Ja, heute vor 76 Jahren ist der Lagerkomplex Auschwitz von der Roten Armee befreit worden. Seit 1996 wird in Deutschland an den Tag zu den Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die DFL hat dieses Jahr besonders darauf hingewiesen, auf die Menschen, die wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Orientierung im Nationalsozialismus verfolgt worden sind. Da kann man gespannt sein, ob das irgendwelche praktischen Konsequenzen hat, ob nach wie vor Trainingslager in Ländern abgehalten wurden, wo Menschen wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Orientierung nach wie vor verfolgt sind. Der Tag trägt auch den Namen Holocaust-Gedenktag. Der Holocaust ist die Ermordung von Millionen europäischer Juden durch deutsche Täterinnen und Täter zwischen 1939 und 1945. Und er soll eben an die Opfer erinnern, dass man ihre Namen nicht vergisst, dass man sich daran erinnert, dass sie gelebt haben und dass sie, weil sie Juden waren oder als Juden verfolgt worden sind, ermordet worden sind. Das Ziel der Nationalsozialisten war nicht nur der Tod dieser Menschen, sondern die komplette Erinnerung an sie auszulöschen. Umso wichtiger ist es eben, dass wir sie hochhalten. Der Blick auf diesen Tag kann aber auch ein Blick auf Täterschaft sein, auf Mittäterschaft, auf diejenigen, die sich beteiligt haben. Es waren eben nicht nur die Täter der SS, sondern Hunderttausende waren an diesen Morden beteiligt. Und da wir gestern gegen den Hamburger Sportverein gespielt haben, lohnt es sich vielleicht, hier einen Namen zu nennen. Wir haben am Samstag mit Christian über die Hintergründe im Verein gesprochen und der Name Klaus-Michael Kühne ist gefallen, der ein Großinvestor beim HSV ist, dem Verein viel Geld gegeben hat und der Erbe und Haupteigentümer der Firma Kühne und Nagel ist, die er von seinem Vater übernommen hat. Sein Vater hat die Geschäfte geleitet während des Zweiten Weltkriegs. Und es lohnt sich vielleicht einfach mal bei Google einzugeben, Kühne und Nagel und Holocaust. Zu den Helfershelfern, zu denen, die sich daran beteiligt haben, den Haupttätern zuzuarbeiten, gehörte eben auch die Firma Kühne und Nagel, die sich an die geraubten Güter, an den geraubten Gütern der jüdischen Opfer bereichert hat, als Logistikunternehmen an der Verschiffung beteiligt war, nachdem die Menschen deportiert worden sind. Klaus-Michael Kühne, die Familie Kühne ist sehr aktiv in Hamburg. Es gibt eine Stiftung, die nach ihm benannt ist. Es ist sehr viel gesellschaftliches Leben, das danach benannt worden ist. Und wir sind alle nicht für die Taten unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern verantwortlich. Aber dazu verhalten, zu dem, was da passiert ist, kann man sich trotzdem. Und das sagt vielleicht etwas darüber aus, was wir heute sind und was wir sein wollen. Und so viel sei gesagt, wenn man das googelt, Kühne und Nagel und Holocaust, diese drei Begriffe, dann wird man feststellen, dass die Firma Kühne und Nagel und anscheinend auch ihr Haupteigentümer sich zu diesem Teil der Firmengeschichte nicht gerne geäußert wird und das vielleicht in Vergessenheit geraten soll. Dem muss man ja vielleicht nicht nachgeben, diesem Wunsch, und kann darüber nachdenken, was das mit uns heute zu tun hat. Das nur als Anlass. Man hätte auch über viele andere Themen reden können. Und nun schleiche ich mich raus und überlasse es Lou, irgendwie einen guten Übergang hinzubekommen.
Ich glaube, so einen richtig guten Übergang, einen richtig sauberen Übergang gibt es dir jetzt nicht. Ich schlage vor, wir reden jetzt einfach halt über das Spiel von gestern Abend. Fortuna gegen den HSV 0-0. Und wir werden uns bemühen, vielleicht auch mal eine etwas kürzere Folge diesmal zu machen als sonst, weil ja zumindest von den Szenen, die einem halt wirklich stark in Erinnerung geblieben sind, gibt es diesmal vielleicht ein bisschen weniger als sonst, mit Sicherheit ein bisschen weniger als am letzten Freitag. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Als am Montag die Nachricht kam, dass das Shinter Appelkamp in ein paar Wochen ausfallen wird, war ja im Fortuna-Lager, also da im Besonderen, weil das ja, glaube ich, kurz vor der Pressekonferenz von Rösler bekannt wurde, im Besonderen bei Rösler irgendwie erstmal Erleichterung zu spüren, dass Appelkamp nicht länger ausfällt. Für mich war das schon irgendwie erstmal so ein Schock, weil ich dachte, ja gut, irgendwie Muskelverletzung, vielleicht ist es irgendwie doch nur eine Zerrung gewesen. Also irgendwie, ich hatte große Hoffnung, dass es jetzt vielleicht irgendwie nur irgendwas ist, was ihn ein, zwei Spiele irgendwie rausnimmt. Aber ja, einige Wochen war dann schon mal so eine kleine Hiobsbotschaft. Und als dann halt irgendwie gestern kurz vor dem Spiel dann noch die Nachricht kam, dass halt Edgar Pripp und Felix Klaus mit Magen-Darm-Infekt ausfallen würden, hatte ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich weiß nicht, Tim, was waren denn so deine Gedanken? Hast du da auch so kurzzeitig die Luft, die Lust verloren wie ich, oder hat es dich eher kämpferisch gemacht?
Also ich muss sagen, das Problem bei den Ausfällen sah ich dann eher darin, dass man halt von der Bank nicht mehr so großartig nachlegen kann. Mit der Startaufstellung, ja, keine Ahnung. Der Ausfall von Appelkamp ist total bitter, aber ich meine, alle drei Tore gegen Fürth hat man dann ohne Shinter Appelkamp geschossen. Und ich habe schon gedacht, okay, man kann halt in dem Fall, dass es halt schief läuft, man zurückliegt, nicht mehr so großartig von der Bank nachlegen, wie man sonst gekonnt hätte, und das so als Nachteil gesehen. Aber Angst und Bange geworden ist mir dabei nicht.
Ja, wir haben uns dann ja auch so kurz noch im Chat darüber unterhalten, ob man vielleicht an diesem kurzfristigen Ausfall die Aufstellung so ein bisschen anpassen sollte. Und ich weiß nicht, also ich hatte auch irgendwie erst die Idee, dass es dann vielleicht gar nicht so schlecht wäre, irgendwie anstatt einen zweiten Stürmer irgendwie noch einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler zu Morales und Sobotka zu stellen mit Adam Bocek und sich halt irgendwie so richtig hinten zu verbarrikadieren, weil da ja dann wahrscheinlich wirklich die drei besten oder zumindest spielstärksten offensiven Mittelfeldspieler irgendwie ausfielen. Konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, wie man wirklich irgendwie vom Mittelfeld nach vorne kommen würde. Und ich war ja auf jeden Fall auch nicht der Einzige, der das dachte.
Ja, wobei man dann, finde ich, relativ schnell auch, also zumindest in der Anfangsphase, relativ schnell das Gefühl hatte, nee, das ist schon ganz gut, dass sie das so machen und nicht anders. Wir haben ja auf jeden Fall in der Vergangenheit gesehen, dass Spielsysteme, die den Spielern nicht liegen, auch wirklich dann auf dem Platz ganz fürchterlich ausgespielt werden. Deswegen war es wahrscheinlich im Endeffekt die richtige Wahl, würde ich sagen. Was sagt ihr zu Kownacki statt Hennings?
Na, ich würde, glaube ich, noch mal kurz auf das Allgemeine eingehen. Ich glaube, man hat sich innerhalb der Mannschaft und anhand der Spieler, die man zur Verfügung hatte, relativ schnell darauf geeinigt, dass ein gepflegter Spielaufbau nicht Teil des Spielplans sein würde gegen den Hamburger Sportverein und eher der lange Ball die Lösung sein soll. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass man vorne zwei drin hat. Ja. Der eine, der den Ball vielleicht kriegt, und der andere, der ihn dann verarbeitet.
Ja. Und außerdem hat sich ja dann vor allem auch in der zweiten Halbzeit, weil es in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert hat, gezeigt, dass ja schon der Plan war, die Hamburger hoch anzulaufen, und wenn du dann halt vorne einen weniger hast, der beim hohen Anlaufen dabei ist, dann funktioniert dieser Plan auch nicht. Und von daher ist es schon gut aufgegangen, glaube ich, der Plan, würde ich so sehen.
Das kann man, glaube ich, letztendlich dann wirklich sagen. Also ich hätte auch wirklich nicht damit gerechnet, dass es dann letztendlich so gut funktioniert. Auch wenn der doch auch der ein oder andere Spieler da am Anfang so ein bisschen seine Probleme hatte oder auch durchgängig. Da kann man wohl leider wieder speziell Christopher Petersen nennen, der dann letztendlich auch zur Halbzeit rausgenommen wurde. Aber insgesamt war ich erstmal überrascht davon, dass die Mannschaft das so gut umgesetzt hat.
Ja, wobei, also das, es gibt so, ich muss mich, glaube ich, selber korrigieren. Ich habe ja eben gesagt, der Spielplan sei von Anfang an gewesen, lange Bälle zu spielen. So richtig vielleicht doch nicht, weil es gab ja immer so Gelegenheiten, so bei Abstößen hat man das ja gesehen, dass Kastenmeier schon vorhatte, irgendwie den Ball kurz zu spielen.
Ja.
Und dass man den dann halt nach vorne trägt. Das hat aber der Hamburger Sportverein komplett unterbunden, weil die sehr hoch angelaufen sind, zugestellt haben und hinten einen gepflegten Spielaufbau unterbunden haben, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht, ob das so clever war, weil ich hätte halt dem Kastenmeier den kurz abspielen lassen und wäre dann drauf gegangen. Also es war doch klar eigentlich, dass jetzt die Mittelfeldspieler, die Fortuna zur Verfügung hat, jetzt vielleicht nicht das so gut umsetzen können würde, wie wenn man halt Appelkamp, Pripp und Klaus dabei gehabt hätte.
Ja, aber vielleicht war das jetzt in der Kürze der Zeit dann nicht nochmal von wegen, nee, wir machen das jetzt doch noch ein bisschen anders, sondern man hatte sich das angeguckt, überlegt und dann wahrscheinlich einfach mit einer generellen Richtung von Fortuna gerechnet und sich das dann so zurechtgelegt. Und ich weiß nicht, ob die beiden Ausfälle dann nochmal dazu geführt haben, dass Daniel Thune nochmal sein Team da anders eingestellt hat.
Ja, ich meine, im Prinzip hat es ja auch gut geklappt. Die haben ja auch dann in der ersten Halbzeit ziemlich viel Druck bekommen.
Auf der anderen Seite musste echt sagen, nach einer Viertelstunde oder sowas, da saß, also danach hat HSV noch stärker Druck gemacht und so, aber es gab auf jeden Fall immer diese Momente, die mich doch auch überrascht haben. Der Platz zwischen den Ketten bei Hamburg, also zwischen der Verteidigung und dem Mittelfeld, war riesig. Und bei diesen paar langen Bällen, die auch am Anfang nach vorne kamen, war das eigentlich relativ schnell so, dass wir auch gedacht haben, wenn wir halt jetzt noch Klaus, Pripp oder Appelkamp, vor allem Appelkamp, aber so noch auf dem Feld hätten, die würden diese Räume gnadenlos ausnutzen und den HSV vor arge Probleme stellen.
Ja, da habe ich mir nämlich auch gedacht. Also da Pledel wurde da mal steil geschickt, kommt nicht richtig zum Abschluss. Und ja, also ich sag mal, man hätte den HSV da mit anderem Personal möglicherweise in den ersten Minuten quasi im eigenen Stadion auskontern können. Aber
ja,
nicht
und
mit
auch,
dem Personal.
Ja, und was aber auch passiert ist, aber genau, das lag dann eher an den individuellen Sachen, aber was auch zum Beispiel passiert ist, sobald Fortuna dann irgendwie vorne, es gab ja häufiger so Bälle, die dann nach vorne gedroschen worden sind, die dann von den Verteidigern rausgeköpft werden, die dann aber bei Fortuna landen. Und zwar bei einem der Mittelfeldspieler und die dann vor sich relativ viel Platz haben, plus noch Kownacki und Karaman vorne und dann kam halt noch jemand über den Flügel mit, der dann mitgenommen werden konnte. Also es gab sehr viel Raum. Und was Fortuna dann auch gut gemacht hat, meiner Meinung nach, zumindest am Anfang, ist halt den Strafraum zu besetzen. Es war relativ schnell bei Ballbesitz Fortuna im Angriffsdrittel, waren relativ viele Fortunen mit vorne im Strafraum. Dann kamen halt leider natürlich weder die Pässe noch die Flanken an, sodass da nicht wirklich Gefahr entstand. Aber so ganz hinten reinstellen und rauspöllen, so ganz unansehnlich fand ich es am Anfang zumindest nicht.
Ja, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das Bild, das du jetzt hier beschreibst, entspricht nicht der ersten Halbzeit, wie ich sie. Also das heißt nicht, dass es falsch ist, aber wenn man am Ende der ersten 45 Minuten darauf hätte tippen müssen, wer dieses Spiel gewinnen würde, dann hätte man doch sehr viel Geld auf den Hamburger Sportverein gesetzt, der durchaus aktiver war und die Mannschaft, von der man den Eindruck hatte, die kann halt am ehesten ihr normales Spiel, das sie halt normalerweise spielen würden, durchsetzen. Das war, darauf hat ja dann auch Rösler auch zu Recht hingewiesen, dass dieser Eindruck hier der Hamburger Sportverein dominiert ist, dass man halt darauf hat, dass es nicht sonderlich viele erfolgreiche Abschlüsse auch gab beim HSV. Ja. Also das stimmt natürlich auch. Ja,
ja, aber natürlich waren die viel mehr im Ballbesitz, viel überlegener, passsicherer. Das schon.
Ja, aber also, was wir jetzt beschrieben haben, und wir sind jetzt natürlich sehr stark darauf eingegangen, was vielleicht 1 bis 3 Nadelstiche waren in der gesamten Halbzeit, war, dass die Konteraktionen, die man im Ansatz hatte, vielversprechend teilweise waren. Und man durchaus völlig unverdient zur Pause auch 1-0 führen kann.
Ja, aber ich glaube, vor allen Dingen waren wir jetzt auch, also ich habe mein Gefühl war, dass wir jetzt vor allen Dingen gerade die erste Hälfte der ersten Hälfte besprochen haben.
Genau.
Ja. Wo das irgendwie noch wesentlich besser funktioniert hat.
Genau.
Und später hat ja dann wie doch der HSV ein bisschen mehr Zugriff bekommen, auch nicht mehr ein bisschen weniger Raum zwischen den Ketten gelassen und ja, auch irgendwie nicht mehr so leicht die Bälle im Mittelfeld gegen Morales und Sobotka verloren, auch wenn die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben gestern. Und das ist, glaube ich, auch ja, so ein bisschen die Geschichte des Spiels gewesen. Also das sind einfach beide Spieler, die halt sehr, sehr gut darin sind, im Mittelfeld den Raum zu verdichten, die Bälle zu gewinnen und dann vielleicht auch mal den Ball dann irgendwie mal nach vorne zu tragen, auch mal über ein paar Meter, aber dann eben nicht mehr. Also wenn die als dritter Spieler nach vorne stoßen, das, ja, die wissen halt dann meistens einfach nicht genau, was sie damit machen sollen. Die haben beide keinen guten Abschluss, die haben vor allen Dingen keinen guten Pass. Die, ja, sie nehmen dann auch nicht den richtigen Laufweg mit Ball. Das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach deren Spielweise. Und das sind eben die Spieler, die sie sind. So. Und damit muss man sich einfach abfinden. Und ich glaube, ja, da war gestern nochmal ein weiteres Beispiel für, auch wenn man das natürlich schon sehr, sehr deutlich irgendwie in, ja, im ersten Saisonviertel gesehen hat oder halt auch noch in der Funkelzeit, wo die ja auch häufig oder auch mal ausgetauscht zusammen mit Botzek halt irgendwie die Zentrale gebildet haben.
Ja, also ich würde das jetzt ein bisschen abschwächen. Ich glaube, es kann schon mal mit den beiden auch klappen. Also sie haben beide in der Saison schon Pässe gespielt, die sehr ansehnlich waren, aber ich gebe dir recht, in der Regel ist es wahrscheinlich ein bisschen komplexer und dann hätte man lieber vielleicht zumindest einen der verletzten oder angeschlagenen Spieler dabei gehabt. Das steht ja außer Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt hier das... Ich fand nämlich, also wenn wir jetzt nochmal ein bisschen Offensivüberlegungen bleiben und dann vielleicht mal auf die Defensive kommen, ja. Es fehlte halt auch so ein bisschen... Das konnte man an Kenan Karaman gut festmachen. Kenan Karaman hat bis zu einem bestimmten Punkt Sachen sehr gut gemacht. Er hat dann halt den Ball mal abgeschirmt, dann, ne, dann diese zweiten Bälle vielleicht auch bekommen. Aber danach ist ihm gestern nicht viel geglückt. Also da waren viele sehr sinnfreie Abschlüsse, gefühlt 10 Meter drüber dabei. Oder so Situationen, wo er den Mitspieler nicht sieht, wobei man sagen muss, so viele Alternativen hast du gar nicht, weil nicht so viele eigene rot-weiße um dich herum sind. Also so ein bisschen unglücklich ist es halt. Da kann man auch sagen, wenn das vielleicht ein bisschen besser klappt da, dann kann man noch, vielleicht auch unverdient, wie Tim es eben gesagt hat, tatsächlich mit einem Sonntagsmoment da 1-0 in die Pause gehen. Aber das wäre eigentlich ein bisschen zu viel des Guten gewesen, weil der Hamburger Sportverein die Verteidigung bis zu einem gewissen Punkt schon gefordert hat.
Ja, aber man hat dann auch gefordert, aber nicht überfordert. Also insgesamt hat man das, was ja das erklärte Ziel war, den Simon Terodde so komplett aus dem Spiel zu nehmen, ja, das ist ja komplett aufgegangen.
Ja, generell war ja die ganze Mitte auch komplett zu. Also ne, es gab dann immer, es hat sich dann Fortunas Mittelfeld auch, finde ich, im Laufe der ersten Halbzeit immer weiter nach hinten verschoben. Die standen irgendwann ganz kurz vor der Verteidigerkette, immer diese Ketten. Und dann ist nach vorne halt wirklich fast gar nichts passiert, aber die haben wirklich schon auch sehr stark dagegen gehalten, gegen diese starken Spieler. Ich meine, dem HSV ist wirklich der dann auch nichts eingefallen, um das zu knacken, so.
Also ja, vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal die beiden Innenverteidiger loben, ja. Hoffmann und vielleicht nochmal ein bisschen mehr Kevin Danso, die das wirklich richtig, richtig gut gemacht haben. Also so ganz exemplarisch steht da, glaube ich, in der zweiten Halbzeit irgendwann eine Szene, wo Terodde mit relativ viel Platz um sich rum, außer eben, dass halt Kevin Danso direkt hinter ihm steht, aber halt eben sonst zu den Seiten im Strafraum. Er wird da am Elfmeterraum angespielt mit dem Rücken zum Tor und das ist halt eigentlich sowas, wo man denkt, okay, jetzt dreht er sich und schießt ihn halt einfach rein, weil es ist halt die Monterotte, kannst du nichts tun. Und dann nimmt ihm halt einfach Kevin dann so von hinten so dermaßen souverän den Ball ab, dass es wirklich eine absolute Freude war. Also
ja.
fand ich wirklich ganz, ganz großartig, diese Szene. Und man muss vielleicht irgendwie auch nochmal herausheben, dass beide Spieler halt schon in der ersten Halbzeit gelb gesehen haben. Hoffmann ja. Sogar nach 10 Minuten. Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch später nochmal über die auf jeden Fall sehr kleinliche Linie vom Schiedsrichter reden.
Engagierte Schiedsrichterleistung.
Ja, also der hatte auf jeden Fall, schon weitestgehend hat er wirklich eine klare Linie gehabt, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz durchgehend, aber weitestgehend. Aber die war wirklich sehr, sehr kleinlich. Und da in der 10. Minute für ein seichtes Allerweltsfoul im Mittelfeld halt schon für einen Innenverteidiger halt gelb zu geben, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt nötig war. Aber naja, okay, trotzdem wirklich nochmal Respekt an die Leistung von den beiden Innenverteidigern, die das halt trotz den beiden gelben Karten dann bis zum Ende sauber durchbekommen haben.
Ja, das Problem von Simon Terodde ist halt, dass er gegen zwei Erstliga-Innenverteidiger gespielt hat. Da wissen wir, dass er das nicht ganz so gut kann. Um jetzt mal ein bisschen arrogant hier durchs Mikro zu pöllen. Aber ja,
FCA-Fans da draußen reiben sich jetzt die Hände.
Ja, also boah, Kevin Danso, wenn das ist schon bitter, dass der das nächste Saison weg ist. Weil bei Hoffmann noch ein Punkt.
Scheiß Augsburg. Ja. Also, das freut einen ja dann noch nicht mal, wenn er da besonders toll spielt und auftrumpft.
Vielleicht verkaufen sie ja nach Schalke oder so.
In die zweite Liga.
aber zu Hoffmann, das finde ich nämlich ganz interessant, weil das hat ja Rösler bei dieser ganzen Magen-Darm-Problematik, die diese Mannschaft ja beschäftigt hat schon vorher, und man scheinbar gibt es keine neuen Fälle, sodass man hoffen kann, dass das sich nicht durch die Woche zieht. Dass Hoffmann ja wohl auch einer der Betroffenen war. Und Rösler hat das dann ja so formuliert, er habe dann Hoffmann gefragt, ob er denn spielen könne. Und dann hat sich Hoffmann bereit erklärt dazu. Also irgendwie eine interessante Dynamik, die da formuliert worden ist. Und auch gegenüber jetzt Richtung Würzburg-Spiel wurde das nochmal in der Pressekonferenz deutlich. Es zeigt aber einfach, dass Rösler keine Experimente in dieser Innenverteidigung machen will. Also wenn ich jetzt Christoph Klarer bin, dann weiß ich jetzt einfach, dass mit vielen Einsatzzeiten diese Saison, wenn sich da auf der Rechtsverteidigerposition nicht noch irgendwas tut, wird eventuell schwierig werden, wenn Danso und Hoffmann weiterhin fit bleiben.
Zumindest dauerhaft. Also die haben ja beide jetzt, glaube ich, 4 gelbe Karten.
Ja, das stimmt.
Aber gut, so. Ein Spiel. Ja, genau, dann lass es halt 2 Spiele sein und nochmal vielleicht irgendeine Blessur oder so, aber ja.
Aber so ist, das ist ja oft, sag ich mal, das Los des dritten Innenverteidigers im Kader. So, wenn die Innenverteidigung funktioniert, die können dann meistens auch alle Spiele machen und so ist es.
Ja,
könnte natürlich ein bisschen
ja. Genau, es ist halt so ein bisschen so, es würde ja auch mal Sinn machen, dem vielleicht eine Pause zu geben, und gerade wenn er halt Magen-Darm-Probleme hatte. Ist vielleicht nicht gegen HSV, kann ich mir sogar denken, okay, gegen diese Spitzenmannschaft, da will ich wirklich nichts zulassen. Da weiß ich, dass ich, wenn er spielen kann, dann will ich ihn auf jeden Fall bringen oder es zumindest testen. Aber jetzt gegen Würzburg wirkt es ja wieder so. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber Rösler scheint da überhaupt nicht in irgendeiner Weise drüber nachzudenken.
Aber wie diskutieren wir auch hier dann, wenn er da rotiert und dann daraus möglicherweise indirekt oder wegen einem Abstimmungsfehler ein Gegentor resultiert? Also ich würde das momentan auch die so lange spielen lassen, wie es vertretbar ist gesundheitlich, sag ich mal. Also ja.
Naja. Ja, man kann es vielleicht ein bisschen bitter, weil man vielleicht am Anfang der Saison dem Herrn Klarer gesagt hat, wir wollen hier mit einer Dreierkette hinten spielen.
Ja. Gut, ja. Aber man muss ja auch sagen, gerade ab Anfang der zweiten Halbzeit ist die defensive Stabilität auf jeden Fall auch ein Ergebnis einer kollektiven Mannschaftsleistung gewesen. Also wie hoch die der Spielaufbau in der zweiten Halbzeit dann nach der Reinnahme von Borello auch gestört wurde. Das war schon richtig, richtig gut, fand ich.
Da muss man jetzt auch mal sagen, meiner Meinung nach hat Borello das beste Spiel im Fortuna-Dress abgeliefert.
Ja. Man kann jetzt fies sagen und sagen, das ist nicht eine total hohe
nicht so schwer.
Vergleich.
Ja. Ja. Aber seine Aufgabe war halt
genau.
zu rennen.
Aber ich finde halt, dass er seine, also er war halt, man kann ihm eins nicht absprechen, der hat es halt reingehangen.
Das hat er ja jedes Mal gemacht.
Ja, ja, das stimmt. Er war halt auch mal, er hat sich halt genau in diese Mannschaft eingefügt.
Ja.
So, er hat sich halt reingehängt, du hast eben gesagt, das war, oder Tim hat es gesagt, eine Gemeinschaftsleistung dann in dieser zweiten Halbzeit. Ihm sind genauso dann die Bälle versprungen wie Karaman, Pledel und so. Ne? Also es war jetzt noch offensiv, jetzt nicht der große Impact, aber das konnte man nach dieser ersten Halbzeit auch nicht erwarten. Man kann halt recht sicher sagen, nach diesem Wechsel und vielleicht auch vorher schon, wenn jetzt Klaus und Pripp nicht ausgefallen wären, hätte Peterson nicht von Anfang an gespielt.
Mhm.
Das wirkte so auch in den, in diesen Klaus, also das hat, Rösler hat das vermieden, das direkt zu sagen, als er dann auf die Aufstellung angesprochen worden ist, und er ist dann jetzt auf dieser zweiten Pressekonferenz hier vor dem Würzburg-Spiel auch nochmal dezidiert nach Peterson gefragt worden. Also es scheint so zu sein, dass Rösler bei allen Statistiken, die er in der Scorer-Rangliste schon gebracht hat, dass er nicht unbedingt auf Peterson steht und ihn nicht zwingend aufstellen muss, wenn er es denn nicht tun muss.
Ja. Also er hat auf der Pressekonferenz ja betont, dass er großes Potenzial in dem Jungen sieht, aber ja, dass er immer noch im Prinzip lernen muss, mit der Schnelligkeit des deutschen Fußballs im Vergleich zur niederländischen Liga umzugehen und vor allem im Kopf.
Ja, und vor allem defensiv. Also dass er halt quasi nicht nur, wenn er den Ball verloren hat, dass er checkt, dass
er weitergeht. Aber das ist ja im Kopf halt dieses Umschalten. Gerade war ich noch im Angriff, jetzt habe ich direkt eine andere Aufgabe, und dieses Umschalten im Kopf auch scheint er nicht mit zufrieden zu sein bei Peterson.
Und da hat man jetzt auch wirklich gesehen, finde ich, dass Borrello da halt wirklich auch ein klares Stück besser war, so dass der auf jeden Fall an diese Art Fußball gewöhnt ist.
Ja.
So, natürlich hat er gestern jetzt irgendwie kein wirklich gutes Spiel gemacht oder so, aber ja, wie Moritz das schon gesagt hat, es war auf jeden Fall klar das beste Spiel und irgendwie eine Leistung, die ihm, glaube ich, auch wirklich Hoffnung geben könnte und ein bisschen Selbstvertrauen. Also irgendwie, da waren ein, zwei ganz gute Läufe, irgendwie auch teilweise mit Ball irgendwie über die linke Seite in der Offensive mit dabei. Aber auch in der Defensive hat er da seine Sache irgendwie ganz gut gemacht und gerade auch im Anlaufen. Also Fortuna hat dann ja in der, glaube ich, fast die gesamte zweite Halbzeit halt irgendwie auch dann immer, ist ja dann quasi im 4-3-3 angelaufen oder zumindest ist Borrello immer ein bisschen weiter vorne angelaufen als halt Pledel auf der rechten Seite, der sich dann immer weiter zurückgezogen hat und über den er, glaube ich, dann auch in der zweiten Halbzeit offensiv gar nicht mehr so super viel gelaufen ist. Der ging dann halt viel mehr über die Borrello-Seite, wenn denn mal überhaupt irgendwas ging. Aber auf jeden Fall war ja auch trotzdem mehr oder weniger halt die Seite irgendwie zu und aber auch gerade da im Anlaufen hat er mir da eigentlich ganz ordentlich gefallen. Also hat das irgendwie, wie gesagt, gut gemacht und war dann halt auch immer sofort danach wieder zurück und so weiter und hat auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen, dass dann eben auch auf der defensiven Seite nicht so wahnsinnig viel passiert ist, so wie ja insgesamt in dem Spiel gar nicht mehr so besonders viel passiert ist, auch in der zweiten Hälfte.
Aber also ich glaube, dieses zu dritt anlaufen, also im 4-3-3 anlaufen, wenn man nicht selber im Ballbesitz ist, ich glaube, dass das auch in der ersten Halbzeit wahrscheinlich schon der Plan war und Peterson das nicht umgesetzt hat, weil Haier hat sich da immer zwischen Leistner und Ambrosius fallen lassen und dann sind das einfach drei Spieler, die von hinten da das Spiel aufziehen können, wenn sie nicht massiv Druck bekommen, da brauchst du halt drei, die dort anlaufen. Und ich glaube einfach, dass das eigentlich in der ersten Halbzeit auch möglicherweise schon so gedacht war. Und Borrello hat das viel besser umgesetzt. Spannend ist natürlich bei sowas immer, finde ich, gerade jetzt in der Corona-Situation, wo keine Zuschauer im Stadion sind, dass man beständig immer gehört hat, wie Rösler dirigiert hat und aufgefordert hat, jetzt anzulaufen und gelobt hat. Auch das Loben die ganze Zeit ist immer sehr süß. Da frage ich mich halt bei einer tobenden Arena, bei so einem Spitzenspiel, da frage ich mich wirklich, ob dieses Coaching da noch so durchdringen würde. Also der hat ja wirklich die Spieler auf dem Feld so dirigiert, dass ich nicht nur wegen des gesamten Spiels, sondern auch wegen diesem Dirigieren die ganze Zeit auch an Rasenschach denken musste bei diesem Spiel.
Ja, aber ich weiß halt nicht, ob die Spieler das so schlimm fänden.
Dass sie es nicht hören. Dass sie es nicht mehr hören.
Also.
Oh, kannst du mich nicht einmal in Ruhe lassen, Uwe?
Ich glaube, der Vorteil bei so einer Halbzeitpause ist auch, dass die Spieler, die gerade in der ersten Halbzeit auf der Seite von Rösler gespielt haben, wissen, dass sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Ruhe haben vor ihnen. Also ich kann mir das auch schon vorstellen, dass es für die ein bisschen nervig ist, weil die wissen ja eigentlich, was die Ausrichtung ist. Ne? Was ich mich ja frage, und es stimmt halt, dass die Fortuna ist wirklich defensiv, es war ja auch die Ausrichtung, ja. Ich glaube, niemand von uns hat jetzt nach diesen Verletzungen und nach der Aufstellung gesehen, okay, die Fortuna wird jetzt hier richtig einen abziehen und das wird jetzt hier dass da offensiv viel geht, ja, sondern es war ja offensiv genau das, was man erwarten konnte. Vielleicht hat man gehofft, dass man vielleicht was durchrutscht und eben doch was geht, aber defensiv war das sehr stabil. Und was mich verwundert hat, ist, dass halt der HSV fast überhaupt nicht darauf reagiert hat. Also Thiun hat ja dann einmal in der 56. gewechselt und dann erst wieder in der 78. Ich weiß jetzt nicht, ob er da während des Spiels noch groß umgestellt hat, aber ich hätte halt gedacht, dass wenn man der HSV ist, auch ein kleines Punktepolster hat zu einem ersatzgeschwächten Konkurrenten, das muss man ja jetzt so sagen, kommt, dass man da ein bisschen ambitionierter ist und vielleicht noch ein bisschen mehr probiert. Aber zu dem Spiel gehört eben auch, dass der HSV mit diesem Ergebnis anscheinend genauso gut leben kann wie die Fortuna, was ich aus Hamburger Sicht nicht komplett zufriedenstellend finden würde. Aber das ist ja deren Sache.
Also ich fand so ein bisschen, das hatte der Christian so schön gesagt, und das blitzte am Anfang, also so in der ersten Halbzeit, auch mal auf. Die Mannschaft hat halt Bock und erzielt gute Ergebnisse, wenn es den Spaß macht. Und wenn man den Spaß ein bisschen versaut, dann läuft es halt auch irgendwie quasi gar nicht. So, ne? Und das fand ich war schon so ein bisschen, man hat so ein paar Sachen gehabt, wo Kittel einmal komplett durchs Mittelfeld gelaufen ist, drei Fortunen nass gemacht hat und dann noch den richtigen Pass angebracht hat und so, wo ich dann dachte, fängt das jetzt mit dem Spaß an. aber das hat Fortuna ziemlich gut hinbekommen, dass es, glaube ich, einfach sau anstrengend war. Und dann doch auch ein gewisses, das hat ja auch Thiun in der Pressekonferenz danach noch gesagt, so ein gewisser Respekt vor Fortuna Düsseldorf, vor der schnellen Umschaltbewegung und den guten Stürmern, die ja auch, wenn es keine herausragenden Mittelfeldspieler, es war ja quasi ein Grang ohne drei, dieses Spitzenspiel. so ohne diese drei Mittelfeldspieler, trotzdem zwei beziehungsweise drei, dann noch Hennings von der Bank, sehr, sehr gute Stürmer vorne drin stehen. Und dann war es eben so eine Mischung aus, ja, nee, richtig Spaß macht das hier nicht. Und wir haben schon auch noch Schiss, dass die uns da noch einen reineiern.
Ja, weil zu Recht.
So ein Karaman kann immer mal treffen, so ein Hennings kann auch immer mal treffen und Kovnatski hat es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Und da muss ja nur einmal gut einer auf den Kopf fallen, ne?
Ja, aber so ein Hennings kann auch immer mal treffen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Hennings kommt erst in der 76. Minute. Mhm. Und sagen wir mal so, in den Minuten vorher war jetzt David Kovnatski nicht total auffällig. Ich hätte diesen Wechsel gerne früher gesehen. Nicht, weil ich glaube, es hätte groß was geändert, aber vielleicht hätte es dem HSV noch mal ein bisschen früher zu denken gegeben. Ich weiß es nicht. Aber
Angst gemacht.
Naja, was kann man denn verändern? Es ist ja klar, dass man in der defensiven Struktur nicht viel verändern wird. Aber man denkt sich halt, vielleicht geht ja noch schon noch was und Kovnatski war einfach kein Faktor mehr.
Ja.
Also,
ja, stimmt.
Das muss man schon sagen. Und dann haben wir halt, okay, na, ist nicht dramatisch, ne? Aber daran musste ich halt eben denken, als dann Hennings kam, dass ich das hätte vielleicht ein bisschen früher gesehen hätte. Und die einzige offensive Option, die dann die Fortuna ja hatte, mehr oder weniger, war irgendwie Standards rauszuholen und über Standards zu kommen. Da gab es dann ein paar von, die lange nicht sonderlich gefährlich worden sind. Allerdings gab es ja eine neue Standardvariante, die Fortuna hat einführen können, nämlich Kevin Kartemann dann so,
Alter, der ja.
beeindruckend reinwerfen kann.
Voll geil.
Ja. Auf jeden Fall eine neue Variante. Ja.
Also, es war kurz vor knapp, da es gibt, glaube ich, so eine Kuhle im Boden, Und Ulreich knüppelt den dann halt in blöd halt ins Aus. Und da ist es so, jetzt ist dieser, das ist dieser Moment, ja, wo der weite Einwurf genau das glückliche 1:0 erbringt und wo dann der Mythos wieder, wieder ins Leben gebracht wird.
Die 35 Meter Einwürfe, ja.
Aber also in der Nachspielzeit, nach der 90. da hätte es dann am Ende ja, hätte der HSV ja dann doch noch in die Röhre gucken können. Ne? Also da gab es ja dann doch noch mal den Kopfball da von Kreinsch, den Ulreich gut pflückt.
Also es gab vorher auch noch mal diesen Kopfball von Karaman, der ja auch nicht gut platziert war, aber da war Karaman relativ frei. Und eben diese Standards, wo auch, ich meine, Hoffmann köpft einmal drüber.
Ja, aber die größten Chancen gab es eigentlich so rund um die letzte Minute, so, wo man dann gesagt hat, wenn jetzt ein Tor fällt, dann ist auch das Spiel gelaufen, so, dann kommt der HSV nicht mehr zurück. Und da hätte sich der HSV so von wegen, weil man den Eindruck dann hatte, man kann mit einem 0-0 gut leben, am Ende fast auch verzockt. So.
Ja, und gerade auch dieser Kopfball von Kreinz, ne? Ich meine, der trifft den wirklich fast perfekt. Ist also das war wirklich ein erstklassiger Kopfball. Wirklich schade. Aber letztendlich halt, wie alle diese Chancen, irgendwie auch nicht zwingend genug, dass man jetzt irgendwie aus dem Spiel rausgeht und denkt, ja scheiße, da haben wir jetzt irgendwie 2 Punkte liegen lassen. Sondern letztendlich, glaube ich, kann man sich halt über dieses Null halt irgendwie nicht beschweren. Und der HSV halt auf der anderen Seite eben auch nicht. Das hat ja Tune irgendwie dann direkt nach dem Spiel auch so gesagt. Vielleicht auch ein bisschen durch die HSV-Brille, aber letztendlich hat er dann ja auch wirklich nochmal ausgesprochen, genau das, was Jan vorher angedeutet hat, dass man halt als HSV mit diesem 0:0 sehr gut leben kann. Und der wirkte eigentlich auch ganz aufgeräumt da nach dem Spiel.
Ja, voll.
Eine letzte Statistik zu dem Spiel, die ich ganz spannend finde, ist, der HSV hatte ja 2/3 Ballbesitz. Wenn sich aber ein bisschen genauer anguckt, wo dieser Ballbesitz war, dann sieht man, 1/3 des gesamten Ballbesitzes war nur auf 4 Spieler aufgeteilt. Und zwar diese defensive Aufbaureihe von HSV, Ambrosius, Leistner, Haier und halt Ulreich. Die hatten halt 1/3 Ballbesitz, 1/3 der Rest des HSV und 1/3 Fortuna. Und das zeigt halt schon sehr deutlich, dass sie von dort hinten immer mal wieder hin und her gepasst haben und dort auch schon so viel Druck bekommen haben, dass das Mittelfeld gar nicht so richtig ins Rollen kam.
Oder zumindest das Mittelfeld so gut zugestellt war, dass sich da keine vernünftigen Anspielstationen...
Am wenigsten Ballbesitz aller Spieler auf dem Feld hatte tatsächlich Simon Terodde, das heißt aber nichts. Das hat er ja, glaube ich, auch manchmal und macht dann 2 Tore draus.
Ja. Ansonsten auf Fortuna-Seite natürlich Kastenmeier, Danso und Hoffmann mit den meisten Pässen. Und
muss man zu Kastenmeier noch was sagen? Ich fand den so ein bisschen, der wirkte ein bisschen übermotiviert.
Aber wirkt er manchmal, finde ich, wo man sagt, irgendwann geht das nochmal in die Hose. Aber
ja, ich fand, es gab schon schlimmere Übermotivationsnummern.
Okay.
Ja, aber
0-0. Strich drunter.
Gespaltener Arsch heißt das dann. Das ist ein Nuller-Spiel.
Sehr gut.
Hier der Skat. Aber dann, Rösler hat das ja auch schon vorgegeben. Er hat ja gesagt, auf die Frage, wie denn die beiden Spitzenspiele gegen Fürth und den HSV zu bewerten sind, da hat er ja gesagt, das ist schön und gut, aber wenn wir jetzt gegen Würzburg nicht gewinnen und 3 Punkte holen, dann war das alles vergebene Liebesmüh, mehr oder weniger. Und das ist natürlich jetzt ein wichtiges Spiel, das am Freitag auf die Fortuna wartet.
Ja, genau. Es geht jetzt am Freitag gegen die Würzburger Kickers. Und ja, dann werde ich jetzt mal schauen, was ich noch so über die Würzburger zusammengetragen habe. Die spielen ja auf jeden Fall bisher eine relativ bittere Saison. Bisher hat man aus 18 Spielen ganze 9 Punkte sammeln können. Das ist auf jeden Fall schon bitter. Und jetzt auch gerade nach der Erfahrung von gestern Abend geht man jetzt wahrscheinlich nochmal extra frustriert ins Spiel. Man hat gestern gegen Aue 2:1 verloren. eigentlich die Sache ganz ordentlich gemacht. Bis zur 80. Minute lag er, wie gesagt, in Führung und hat dann noch 2-1 verloren. Deswegen, ja, sind die auf jeden Fall leicht angeschlagen. Ja, die ganze Saison ist ja irgendwie schon auch so ein bisschen, ein bisschen slapstickartig verlaufen. Man hat nach 2 Spielen den Aufstiegstrainer rausgeschmissen, nachdem man am Ende der letzten Saison durch einen verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit noch irgendwie ein 2-2 geschafft hat und dadurch aufgestiegen ist. Der Torschütze ist jetzt übrigens der neue Sportdirektor bei den Würzburger Kickers. Das ist nicht Felix Magert, der ist nämlich der Flyer-Alarm Head of Sports oder wie das dann
Global
heißt.
Global Soccer oder sowas. Heißt
das. Keine Global, ja, wie auch immer. Also, weil der übersieht dieses ganze Flyer-Alarm-Universum mit.
Haben wir das nicht auch in der Hinrunde, waren wir da, glaube ich, auch ein bisschen drauf eingegangen, ne? Wenn jetzt Hörerinnen oder Hörer noch interessiert sind am Konstrukt.
Ja, ich glaube, so richtig groß eingegangen sind wir da nicht
drauf. Okay. Versprich ich immer nicht. Aber irgendwie hatte ich das so jetzt in Erinnerung. Vielleicht
aber ich glaube, ich glaube, das wurde schon erwähnt. Aber wir wollen jetzt nicht so viel versprechen, falls ihr das noch nachhören wollt. Ja, auf jeden Fall ist weiterhin Felix Magert derjenige, der bei Flyer Alarm halt diesen Fußballbereich da übersieht und ja, mit eben dieser, der Torschütze Sebastian Schuppan, den kennt man vielleicht auch, weil er mal im Rasenfunk zu Gast war, mehr als einmal sogar, glaube ich, ist da jetzt neuer Sportdirektor und der ist auch unter anderem dafür zuständig gewesen, den neuen Trainer zu holen, der auf den Nachfolger von Michael Schiele folgte, weil nach ein paar Spielen wurde halt der Marco Antwerpen, der ja der eigentliche Wunschtrainer von Felix Magert war und man hört, dass wohl Magert richtig böse war, dass er halt nach dem Aufstieg quasi den Schiele verlängern musste. Was man auch gemacht hat, an dieser Stelle auch nochmal große Empfehlung, das Foto, das damals Würzburg gepostet hat, wo Felix Magert im Drogenbaron All-White-Anzug mit Hut und so weiter wirklich aus.
Aber die anderen auch, ne? Die anderen hatten ja auch weiße Klamotten dann, oder?
Ja, aber Felix Magert, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass halt, ich kann nur Felix Magert anschauen auf diesem Foto. Okay. Der sieht aus wie der absolute Supergangster-Drogenbaron, der halt quasi gar nicht aussprechen muss, wer jetzt irgendwie in seinem Namen umgebracht wird, sondern da bin ich mit der Bewegung eines kleinen Fingers irgendwie veranlassen kann.
Stark.
Ja, alle in weiß. Fantastisch.
Ja, alle in weiß, alles klar. Ja, also große Empfehlung nochmal, dieses Foto anzuschauen. Auf jeden Fall ist jetzt der dritte Trainer diese Saison, Bernhard Traris. Und der hat es nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt auch geschafft, die Mannschaft zumindest im Jahr 2021 zumindest erstmal einigermaßen zu stabilisieren.
Eine Frage, das hat doch tatsächlich sehr viel damit zu tun, dass die außer einem neuen Trainer auch noch jede Menge neuer Spieler jetzt verpflichtet haben, ne?
Exakt, genau, das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Er hat nämlich schon 5 Neuzugänge geholt und hält wohl auch dem Vernehmen nach weiterhin zumindest die Augen offen. Und unter den 5 Neuzugängen ist halt auch direkt ein alter Bekannter mit dabei, nämlich Christian Strohdiek, der ganz lange bei Paderborn gespielt hat, jetzt auch von Paderborn gekommen ist, aber zwischendurch ja mal eine Saison bei der Fortuna war, die, naja, sagen wir mal gelinde gesagt, nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist. Mhm. Des Weiteren hat man geholt Martin Hašek, einen unglaublich talentierten zentralen offensiven Mittelfeldspieler aus Tschechien, der jetzt aber schon seit dem Frühling vereinslos ist und wohl wohl eine ziemliche Skandalnudel ist, wenn man so sieht, wie dessen Vertrag aufgelöst wurde, hat sich da wohl irgendwie mehr oder weniger mit Streik irgendwie aus dem Vertrag in Tschechien irgendwie laviert. Also ja, also jemand mit sehr viel Potenzial, aber wohl auch, es hat wohl auch einen Grund, warum der ohne Verein geblieben ist.
Darf ich dich kurz unterbrechen, weil es bei mir klingelte? Der hat übrigens eine Bohemians 1905 Vergangenheit.
Mhm. Ja. Hast du den schon live im Stadion
gesehen? Nein, Quatsch, der ist doch, es ist ja schon 10 Jahre her, dass ich in Prag war.
Ja, so alt ist er nun auch nicht.
25 ist er, 25. Okay.
Ja, also auf jeden Fall ein Spieler, der, glaube ich, sehr, sehr interessant ist, ganz, ganz viel mitbringt, aber ja, halt auch mit viel, viel Risiko behaftet, dieser Transfer. Dann kommt jetzt mein Lieblingstransfer. Ich hoffe, dass ihr euch jetzt noch alle an diesen Spieler erinnert. Und zwar hat man aus der österreichischen Filiale von Flyer Alarm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie die heißen, Mirawacker Würzmöten oder so. Aber auf jeden Fall hat man es geschafft, es dem FC Schalke 04 gleich zu tun und einen Stürmer im besten Alter geholt. Auch vielleicht deswegen, damit ich jetzt hier auf die übliche fast 2 Meter große Mittelstürmerkante verweisen kann. Man hat es nämlich geschafft, Stefan Meierhofer zu verpflichten.
Nice.
Ich weiß nicht, ob der euch noch was sagt. Der hat, glaube ich, Ende des vorletzten Jahrzehnts hier bei Köln unter anderem gespielt und so. Darf man auch sehr gespannt sein, was der so bringt.
Ich erinnere mich noch daran, dass der seine Tore so gefeiert hat wie Luca Toni.
Richtig, so lange ist das her.
Richtig. Der hat irgendwann diesen Luca Toni Ohrdreher geklaut, hat es aber halt total verkackt mit dieser Fingerhaltung. So lange ist es her, dass der Bundesliga-Fußball spielt.
Ja, schöne Grüße an den lieben Tommy, mit dem wir uns da, glaube ich, viel drüber lustig gemacht haben. Ich meine, über den Meierhofer.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz starke Verpflichtung. Hat, glaube ich, bisher noch nicht so viel gespielt. Aber gut, wahrscheinlich wird er jetzt natürlich genau am Freitag irgendwie in der 90. einen machen. Naja. Dann hat man dazu noch einen Rechtsverteidiger geholt mit Rolf Fälscher, ein Schweiz-Venezuelaner, der auch schon irgendwie ganz gut rumgekommen ist, fast überall gespielt hat, Schweiz, Spanien, England und jetzt zuletzt bei LA Galaxy. Mhm. Und der letzte Neuzugang, und auf den sollte man jetzt wirklich mal ein bisschen achten, das ist Marvin Pieringer. Ein ganz junger Spieler hat man vom SC Freiburg ausleihen können, auch ein Stürmer. Und der hat halt in den ersten Spielen direkt mal 3 Tore gemacht, seit er da ist.
Oh.
Und das war wohl auch so ein bisschen der absolute Wunschspieler, den man bekommen wollte. Also da, auf den wird man auf jeden Fall wirklich aufpassen müssen.
Der ganze Rest klingt ja so ein bisschen nach chaotischem Panikkauf überall, oder?
Ja, also ich glaube, dieser Pieringer ist auf jeden Fall gut. Bei dem Meierhof hat man wahrscheinlich wirklich irgendwie versucht, einfach noch für gewisse Spielsituationen halt so einen Wandspieler zu haben, der wahrscheinlich immer noch kopfballstark ist und sich irgendwie im Zweikampf durchsetzen kann. Dieser Fälscher ist, glaube ich, trotzdem immer noch ziemlich gut. Also einfach ein Rechtsverteidiger, der sollte halt auch auf jeden Fall spielen. Ich glaube, der kann ich mir vorstellen, dass der bei einigen Zweitligisten Leistungsträger sein kann. Hajek, ja, wenn man den halt hinkriegt, ist der wahrscheinlich einer der besten Spieler der zweiten Liga, aber das ist, glaube ich, höchst fragwürdig. Der hat auch bisher noch kaum gespielt. Und Strodig, hat man halt irgendwie jetzt auch einen erfahrenen Zweitliga-Verteidiger bekommen, den man gebraucht hat. Ich glaube, das ist auch ein guter Transfer. Einfach, ja, weil man halt einfach bisher da halt eine absolute Problemposition gehabt hat. Also der Strodig wird halt auf jeden Fall spielen. Neben dem auflaufen wird, wird Everton, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, der hat schon beim HSV gespielt und bei Nürnberg, hat jetzt auch schon ein bisschen Zweitliga-Erfahrung, aber ist auch leicht absteigend irgendwie in seinen Leistungen in den letzten Jahren. Eigentlich hat er jetzt in letzter Zeit häufiger Hendrik Hansen gespielt, der ist allerdings mit der 5. Gelben gesperrt.
Aber dann ist das ja so eine uralt in Verteidigung, ne?
Ja, die sind auf jeden Fall nicht mehr ganz jung weit, genau.
Braucht man einen quirligen Stürmer dazwischen.
Ja, rechts sollte auf jeden Fall Rolf Fälscher dann spielen. Links der Kapitän Arne Feig. Der hat schon sehr, sehr viele Jahre bei Heidenheim gespielt, also auch sehr erfahren. Und im Tor muss ich jetzt alle enttäuschen, die sich auf Fabian Giefer gefreut haben. Der hat auch nach sehr durchwachsenen Leistungen diese Saison seinen Stammplatz an Henrik Bohnmann verloren, den man vor der Saison von 60 München geholt hat. Da kann man auf jeden Fall auch sagen, dass das eine kleine Schwachstelle sein könnte, die Torwartposition. Dann Mittelfeld ist ein bisschen schwierig zu bewerten, weil bisher haben die Würzburger häufig 4-2-3-1 gespielt. Haben das jetzt gegen Aue das erste Mal verändert und haben mit Raute gespielt. Allerdings ist jetzt eigentlich der wichtigste Mittelfeldspieler, zumindest für die Offensive, mit David Kopacz, der auch die meisten Scorerpunkte bisher hat, bei den Würzburgern auch mit der 5. Gelben gesperrt. Mhm. Und ja, so richtig erschließt sich mir nicht, wie man das auffangen wird. Das, was mir jetzt bisher am wahrscheinlichsten erscheint, ist, dass man mit Dominik Baumann auf der rechten Seite spielen wird. Und ja, dann kommen Sontheimer oder Meisel für links in Frage. Die sagen mir aber ehrlich gesagt auch alle nicht besonders viel, außer dass Dominik Baumann, glaube ich, relativ schnell ist. Und in der Defensive dann wahrscheinlich Daniel Hegle und Susi Togo starten werden. Und vorne dann eben dieser angesprochene Marvin Pieringer, wobei jetzt auch gerade noch ein weiterer Neuzugang von vor der Saison, ein Schweizer, Rich Mbunzi, auch getroffen hat. Also der ist auf jeden Fall auch einigermaßen gut drauf. Aber so richtig, so richtig automatisch stellt sich die Mannschaft irgendwie nicht auf. Und es hat eben auch in diesem 4-2-3-1 nie so richtig gut funktioniert. Gegen Aue hat das jetzt mit der Raute auch erstmal ganz gut funktioniert, aber man hat dann trotzdem wieder verloren. Ist mir jetzt auch nicht so ganz klar, ob man jetzt an dieser, wo man da jetzt irgendwie festhalten will. Gerade dadurch, dass dann eben mit Kopacz der eigentliche Zehner beziehungsweise linke Achter halt ausfällt.
Ja, die sind ja nicht doof. Die werden sich halt hinten reinstellen und die Fortuna machen lassen.
Die werden sich tatsächlich das Braunschweig-Spiel angucken, glaube ich.
Genau, also, das ist auch so ein bisschen die Taktik, die man in letzter Zeit halt irgendwie häufiger mal gefahren ist. Wundert einen jetzt beim Tabellenschlusslicht, die halt bisher, wie gesagt, 9 Punkte aus 18 Spielen haben, auch nicht so besonders. Gegen Aue haben sie das allerdings ganz anders gemacht. Aber ich glaube, wir können es trotzdem darauf einstellen, dass die sich halt hinten reinstellen und vor allen Dingen verteidigen werden, ganz genau.
Von daher kann man dann hoffe ich mal,
dass sein, dass halt mit Kupac halt irgendwie einer ausfällt, der halt auch gerade für die schnellen Konter dann irgendwie auch ein wichtiger wäre.
Ja, dann hoffen wir mal, dass dieser Klassiker, der jetzt irgendwie jeder Fortuna-Fan sagen würde, ist, es ist doch klar, Strudig macht das Tor, weil der mal bei Fortuna gespielt hat. Hoffen wir mal, dass es nicht passieren wird. Und ich denke mal, ein Tor sollte man doch hinbekommen.
Ja, das denke ich eigentlich auch. Wobei ich mir sehr, sehr unsicher bin, wie man da jetzt starten wird. Es wird bestimmt, irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass es nochmal wesentlich in der Offensive ein oder zwei Wechsel geben wird. Also, Rösler hatte ja angekündigt, dass alle Stürmer eine relativ gleiche Anzahl von Minuten sehen werden. Das würde ja eigentlich darauf hindeuten, dass jetzt halt Hennings für Karaman rein rotiert. Mhm. Auf der anderen Seite hat sich jetzt Kubnatski auch nicht wirklich angeboten. Aber wahrscheinlich wird das dann erstmal so kommen, wobei mir das eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so recht wäre, weil ich finde echt, dass halt Kubnatski, wenn überhaupt mal irgendwie als Einwechselspieler diese Saison überzeugt hat. Ja, okay, das Spiel gegen Aue gab es auch noch, aber
der hat schon zwei ganz gute Spiele gemacht. Jetzt.
Ja, und vor allem, ich finde halt, wenn du sagst, Kubnatski hat sich nicht angeboten, Karaman mit 9 Ballverlusten hat sich gestern jetzt auch nicht unbedingt aufgedrängt. Also ja, klar, es ist ein wichtiger Spieler und das kann man jetzt nicht auf das Spiel dann übertragen. Und ich glaube auch, dass wenn einer von den dreien am schwersten zu ersetzen ist von der Art und Weise und die Rolle, die er einnimmt, ist vielleicht auch Kenan Karaman. Aber total überraschen würde es mich nicht, dass...
nee, und deshalb kriegt Karaman jetzt auch den Bankplatz am Beginn des Spiels gegen Würzburg. Deshalb hat sich das, wenn er das gleichmäßig aufteilen will, Rösler so gedacht, gegen Würzburg lasse ich meinen potenziell stärksten der drei, wenn es auch nur Nuancen sind, am Anfang auf der Bank. Und da gehe ich auch ganz stark von aus. Aber der kann ja dann immer noch, sollte es nicht laufen, von der Bank kommen. Also ich meine, was ist das bitte für ein Fluss?
Ja, stimmt. Und ansonsten muss man darauf warten, ob Pledel und Klaus wieder fit sind.
Joa ist übrigens auch verletzt, ne? Also ich habe da nichts drüber gelesen, aber das hat Rösler gesagt in der PK, so ja, immer Joa ist auch verletzt und dann hatten wir ja eh nicht mehr so viel auf der Bank.
Ja.
Oder wisst ihr
also da? Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass, auch wenn das jetzt gesagt wird, weil er nicht gesagt wurde, was er für eine Verletzung hat, dass er halt einfach keine guten Werte jetzt hat, nachdem er das erste Mal da gespielt hat.
Und meinst du?
Das ist ja einfach häufig so bei pfeifferschem Drüsenfieber, dass du dann halt irgendwie krasse Rückschläge hast, dass sich das einfach noch ewig hinziehen kann. Das haben wir ja, glaube ich, auch in den Folgen davor schon häufiger angesprochen. Ich kann jetzt auch nur aus eigener Erfahrung nochmal sagen, dass ich das irgendwie selber mal hatte und mich immer wieder irgendwie ganz gut gefühlt habe. Und sobald ich halt irgendwie dann Sport gemacht habe, ich mich auch immer wieder total schlecht gefühlt habe irgendwann. Und dass es echt über ein halbes Jahr gedauert hat, bis ich mich wieder einigermaßen normal gefühlt habe und meine Werte aber eigentlich immer okay waren. So, also das ist echt einfach eine große Scheiße. Wenn er wirklich jetzt einfach nur leicht verletzt wäre, wäre es richtig gut, sozusagen. Ohne dem jetzt irgendwie eine Verletzung zu wünschen, aber einfach, weil einem das mehr Gewissheit geben würde. Ich habe echt einfach große Sorge, weil der jetzt ja auch einfach mehrfach nicht im Kader war, ohne dass da gesagt wurde, was der für eine Verletzung hat, dass das einfach daran liegt.
Unwahrscheinlich ist es vielleicht nicht, aber wir wissen es nicht. Ne? Drücke die Daumen allen, die verletzt sind und hoffen mal, dass Schinter Appelkamp, du hast am Anfang gesagt, auch schneller wieder zurück ist, als man denkt.
Ja. Und Edgar Pripp und Felix Klaus genügend Kohletabletten für den Freitag.
Der Hoffmann hat noch ein paar auf Kante, die kann er
mit dem Bus zuschicken. Um zumindest 45 Minuten durchzuhalten.
Wir fahren ja mit dem Bus hier schon. Yeah!
In der Pressekonferenz vor dem Spiel hat der Rösler heute auch nochmal gesagt, dass Pripp und Klaus heute auch nicht trainieren konnten. Von daher würde ich mal davon ausgehen, dass bei beiden die Tendenz eher dazu geht, dass sie nicht einsatzfähig werden.
Das ist ja bei Hoffmann auch anders gelaufen. Der hat auch einen Tag nicht trainiert, hat dann die ganze Nacht Durchfall gehabt und hat dann gespielt. Und jetzt hat er gesagt, so ja, bei Hoffmann ging das ja auch und mal gucken. Und jetzt haben die gestern nicht gespielt, jetzt mal gucken wir mal morgen und dann gucken wir mal. Ja, wir werden sehen, wir können es jetzt, gute Besserung auf jeden Fall.
Ja, sonst geht ihr davon aus, dass im linken Mittelfeld was passiert. Ich glaube, sonst wird sich die Mannschaft ja doch wieder irgendwie gleich aufstellen. Aber geht ihr davon aus, dass Peterson spielt?
Nee, ich glaube Pedel oder Borello.
Ja, Pedel spielt auch, ja eh.
Nein, wenn Klaus Borello spielt, nicht.
Achso, ja,
okay. Ja, aber dann, ich kann mir auch vorstellen, dass er den Plädel auf links tut oder halt nochmal mit Borello spielt, weil ich glaube auch, dass er den gerne aufbauen möchte und auch ihn noch nicht ganz aufgegeben hat.
Ja, ich glaube auch, dass Borello spielen wird. Kutris wäre natürlich noch eine Option, so zumindest in der Theorie, wobei der jetzt auch gar keine Einsätze mehr bekommt. Auch das ist ja irgendwie nochmal eine sehr, sehr schwierige Personalie, aber ich glaube, die müssen wir nicht jetzt besprechen.
Und ich erwarte, wenn die Personalsituation sich nicht deutlich entspannt, ich erwarte mal wieder einen Satz von Kelvin Ofori.
Kann natürlich sein, wenn sie sich eingraben, aber so richtig ist der, glaube ich, ziemlich weit weg eigentlich von der Mannschaft.
Ja.
Ich kann mir das schlechter vorstellen, aber.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen, genau. Die nächste Folge, Lou, eine große Folge.
Ganz genau. Also wir werden jetzt, weil wir jetzt in der englischen Woche versucht haben, immer sofort nach dem Spiel aufzunehmen, wenn wir beim nächsten Mal, weil da 10 Tage Zeit sind, werden wir voraussichtlich am Dienstag aufnehmen. Wir wissen es aber noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall werden wir da auch die Rückschau auf die Hinrunde machen, die Vorschau auf die Rückrunde, also halt mal so ein bisschen Bilanz ziehen, auch wenn dann natürlich der 19. Spieltag schon vorbei ist. Und werden auch so ein bisschen vielleicht den Kader nochmal beleuchten, vielleicht auch schon mal so ein bisschen mit Blick auf die Sommerpause, was es so für Verträge gibt, die auslaufen. Das Transferfenster wird dann ja schon geschlossen sein. Und genau, werden da halt mal so ein bisschen so einen kleinen Rundumschlag machen. Und da ja dann auch so viel Zeit zwischen den beiden Spielen liegt, ist dann da auch genügend Zeit für alle, das ordentlich anzuhören.
Ja, mal gucken, ob wir es unter 3 Stunden schaffen, weil wir diese kurze Folge, die wir jetzt anvisiert haben, ist jetzt auch knapp unter der Stunde. Wahrscheinlich sind wir gleich drüber.
Genau. Also das wird die Mammutfolge. Ich wollte noch sagen, wir freuen uns immer, wenn ihr uns anschreibt oder mit uns kommuniziert. Das geht bei Twitter unter dem Handle @ausexil. Das geht per Mail an exil@fortuna-podcast.de. Und wir freuen uns vor allem auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, weiteren Menschen. Und wir sind sehr dankbar für die treue Hörerschaft, die wir jetzt schon haben.
Genau. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche.
Jo. Tschüss.
Ciao, ciao.
Macht's gut.